Herzlich willkommen zu unserem Verrechnungspreis-Podcast Versicherung von Verrechnungspreisrisiken. Mein Name ist Roman David und ich bin Partner im Bereich Verrechnungspreise am Standort Frankfurt von PwC. Und ich habe heute noch einen externen Gast mitgebracht, und zwar den Kollegen Alexander Skuratowski von Marsh. Alexander, du kannst dich bitte kurz unserem Publikum vorstellen.
Ja, vielen Dank, David. Vielen Dank, dass ich da sein darf und über mein Lieblingsthema sprechen darf. Ja, mein Name ist Alexander Skuratowski. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater. Ich bin seit etwa 17 Jahren im Beratungsgeschäft, meistens Strukturierung und M&A. Zuletzt war ich 9 Jahre bei PwC, insofern wir waren vor nicht so langer Zeit sogar Kollegen im Financial Services Tech tätig. Jetzt bin ich bei Marsh. Marsh ist vielleicht nicht so bekannt, aber Marsh ist ähnlich global wie PwC mit 35.000 Kollegen, glaube ich, in 130 Ländern unterwegs. Was macht Marsh? Marsh ist Industrieversicherungsmakler und managt Risiken oder hilft seinen Kunden, Risiken zu managen.
Ja, vielen Dank, Alexander, für die kurze Vorstellung. Du warst ja zwischendurch auch bei einer Versicherung sozusagen ganz konkret in diesem Bereich tätig und insofern hast du auch verschiedene Perspektiven kennengelernt und das wollen wir heute auch so ein bisschen hier teilen. Aber bevor wir starten, nochmal die Frage, was macht denn überhaupt ein Broker?
Gut, Broker stellt den Markt her. Broker stellt sicher, dass es unter den Versicherern einen Wettbewerb gibt. Er hilft dem Kunden, der ein Risiko hat und dieses Risiko nicht mehr mag und loswerden will, dieses Risiko zu versichern. Er vermittelt, er begleitet, er strukturiert so einen Prozess. Das ist die Aufgabe des Brokers.
Okay. Ja, wir wollten heute sprechen über Versicherungen von steuerlichen Risiken und speziell von Verrechnungspreisrisiken. Wir sehen, dass der Markt sich hier stark wandelt. Ja, also, soweit ich das beobachtet habe, gab es also bisher erst oder gibt es bislang im Wesentlichen sogenannte WI, Warranty and Indemnity Versicherung im Rahmen von M&A-Geschäften, also sehr breit angelegte Versicherungen. Und ich verstehe es so, dass der Markt sich jetzt in die Richtung wandelt, dass also zunehmend auch einzelne steuerliche Risiken versichert werden. Und was auch eine wesentliche Änderung ist, das ist ja auch der Grund, warum wir heute hier sprechen, dass bislang keine Transfer Pricing, also keine Verrechnungspreisrisiken versichert wurden. Warum wandelt sich das in der Form und warum sehen wir diese Tendenz im Markt?
Ja, nun, das ist tatsächlich eine sehr neue Entwicklung und sehr erfreuliche Entwicklung für Transfer Pricing Risiken. Du hast recht, der Markt hat mit WI begonnen. WI ist eine Versicherung, die unbekannte Risiken im Rahmen einer M&A-Transaktion versichert. Und WI schließt entsprechend alle Risiken, die aufgedeckt worden sind und alle Risiken, die, sagen wir, ein hohes Potenzial haben, Risikopotenzial haben. Und dazu gehört auch Transfer Pricing. Warum ist das so? WI ist eine relativ günstige Versicherung. Die geht so für etwa 1% des Limits, also des maximalen Risikos. Und die Versicherer wollen hier keine lange riskanten Themen auf die Bücher nehmen, weil da das einfach nicht passt. Und dadurch entstand eine Lücke. Ja, eine Lücke. Es sind einige Steuerthemen nicht versicherbar gewesen mit WI. Und man suchte nach einem Produkt und fand diese Spezialversicherung, Steuerversicherung, die alle möglichen steuerlichen Risiken versichern kann, bis vor wenigen Jahren aber nicht Transfer Pricing. Warum nicht Transfer Pricing? Weil die Versicherer wenig Know-how hatten diesbezüglich und Bedenken hatten, Transfer Pricing auf die Bücher zu nehmen. Man hielt dieses Risiko für nicht kontrollierbar die Einschätzung des Transferpricings häufig zu subjektiv und nicht objektiv. Und das war schlichtweg für die Versicherer zu riskant.
Und wie ich verstehe, ist ja auch eines der Schwierigkeiten bei den Verrechnungspreisen, dass es immer sehr stark vom Sachverhalt abhängt, ja, von der Einschätzung des Sachverhalts und damit auch sehr subjektiv ist. Und naja, deswegen geht es im Grunde darum, zu gucken, was für Fälle gibt es, wo man diese Eingrenzung sozusagen vornehmen kann. Also das heißt, dass man Standardtransaktionen hat, wo im Grunde der Sachverhalt klar ist und man das im Grunde einkreisen kann und eingrenzen kann. Oder kannst du das entsprechend bestätigen, dass das im Grunde eine Voraussetzung ist, dass wir so ein Risiko dann auch versichern können?
Ja, also das stimmt. Die Grundidee der Spezialversicherung für Steuerrisiken ist, dass man rechtliche oder steuerliche Risiken versichert. Man versichert nicht die Sachverhaltsrisiken und nicht die Umsetzungsrisiken. Also habe ich beispielsweise eine Studie, die auf einem Sachverhalt basiert und zu einem bestimmten Ergebnis kommt, so wird nicht versichert, dass der Sachverhalt auch so umgesetzt wird. Ja, das ist klar. Versichert wird nur das rechtliche Risiko. Aber warum ändert sich gerade der Markt? Man muss sagen, dass immer mehr Versicherer auf den Markt kommen und Steuerrisiken auf die Bücher nehmen wollen. Man muss auch sagen, dass viel Know-how über die Jahre aufgebaut worden ist auf der Versichererseite. Andererseits ist Transfer Pricing kontrollierbarer geworden. Es gibt Richtlinien, es gibt klare Regeln für ganz viele Transfer-Pricing-Bereiche, die Entscheidungen, welches Pricing ich an die Dienstleistung oder Warenlieferung dranhänge, vielleicht objektiver und nachvollziehbarer geworden sind und vor allem verteidigbarer. Das ist das Gefühl am Markt und deswegen öffnet sich gerade der Markt Transfer Pricing gegenüber und will Transfer Pricing Risiken auf die Bücher nehmen. Ja. Mhm.
Okay, ja, ich verstehe, eine wesentliche Voraussetzung ist schon, dass wir gewisse, ja, sag ich mal, Standardsituationen haben, die man gut einschätzen kann, wo es auch klare Praxis gibt, wie man damit umgeht. Also das heißt, wir gucken im Grunde oder suchen nach Fällen, wo die auch die vertragliche Basis letztendlich ja eine gute Grundlage ist, um die Transaktion einzuschätzen und zu schränken, ja. So typische Fälle, also das haben wir im Grunde uns mal überlegt, was das sein könnte. Das sind natürlich insbesondere so Fälle, wo man Intercompany-Darlehen hat oder wo es um die Vergütung von Routinefunktionen geht oder eben auch Lizenztransaktionen, wo also letztendlich ein klarer Ansatz ist mit einer Lizenzstudie, mit einer Standardlizenzstudie. Und das ist auch ein Fall, wo man das eben auch entsprechend anwenden kann. Und was man sich auch vorstellen könnte, also Fälle, wo es um Bewertungsfragen geht, also Transfer von spezifischen IP, es gibt eine zweiseitige Bewertung und auch da gibt es ja klare Guidance im Grunde. Also ich sage mal Stichwort so zum Beispiel Funktionsverlagerungsgesetzgebung in Deutschland. Solche Fälle, wo sag ich mal, das vom Verrechnungspreisansatz von der Methodik her klar umrissen ist und man kann den Sachverhalt eben klar eingrenzen, solche Fälle würden sich wahrscheinlich gut eignen, um eben entsprechend eine Versicherung von Verrechnungspreisrisiken aufzusetzen.
Ja. Ja, David, du hast völlig recht. Es gibt viele Transfer Pricing Risiken, die versicherbar sind. Der einfachste Fall wäre eine Finanzierung innerhalb des Konzerns. Warum das ein einfacher Fall ist, weil schnell umrissen, es gibt gute Vergleichbarkeit. Die Studien können auch auf ihre Qualität relativ schnell überprüft werden. Bei Lizenzgebühren sieht das etwas anders aus. Da ist die Vergleichbarkeit etwas schlechter, ist immer noch versicherbar, aber wahrscheinlich zu einem etwas höheren Preis. Fragen, Routinefunktionen, ja oder nein, sind dankbare Fragen und gut versicherbare Risiken, wenn ich den Sachverhalt klar bestimmen kann. Weil ob eine bestimmte Funktion, eine Tätigkeit innerhalb des Konzerns Routinefunktion ist oder nicht, ist an sich Rechtsfrage, wenn ich den Sachverhalt geklärt habe.
Okay, also um das nochmal kurz zu rekapitulieren, also Intercompany Loans, würden wir sagen, also ich sage mal ein Beispiel, wir haben jetzt einen Loan, da ist eine klare Bandbreite auf Basis von Finanzdaten, wir haben eine klare OECD-Guidance, auch mittlerweile durch das neue Kapitel 10, wo wir sagen würden, da gibt es eher eine geringe Komplexität und klar gibt es ein paar Fragen, wo man den Sachverhalt klären müsste. Also, aber im Grunde ist das relativ beschränkt und dann kann man das auch entsprechend versichern oder zumindest auch die Möglichkeit, dass die Finanzverwaltung von so einem Standardansatz dann abweicht. Das wäre ja auch eine Vorstellung. Also dass man sagt, also dass da extreme Abweichungen durch die Finanzverwaltung stattfinden, das ist echt eher ein geringes Risiko, aber das passiert natürlich in manchen Fällen und das treibt natürlich dann auch Kosten der Verteidigung und das wäre sicherlich dann auch vielleicht eine Möglichkeit, dass man versichern könnte. Ähnlich sehe ich das im Grunde bei Routinefunktionen, wo klar ist, dass es eine Routinefunktion ist, müsste natürlich verifiziert sein, also muss man jetzt nicht unbedingt im Rahmen der aufsetzenden Versicherung, aber dass es zumindest eine Dokumentation gibt, wo klar ist, das basiert eben auf Sachverhaltsermittlungen. Aber wenn das klar ist, die Klassifizierung, dann ist eigentlich auch der Ansatz mittlerweile recht klar und da gibt es klare Standards. Also würden wir sagen, wahrscheinlich eine mittlere Komplexität und auch da könnte ich mir gut vorstellen, also solche Fälle sehen wir auch immer mehr, dass da die Finanzverwaltung eben in seltenen Extremfällen tatsächlich stark dann abweichen will, was aber dann, ja, wie soll ich sagen, eine hohe Verteidigungsfähigkeit hat, so dass man sagen könnte, das Risiko, dass man am Ende das tatsächlich realisiert, eine hohe Anpassung sollte eigentlich gering sein, zumindest aus rechtlicher Sicht. Ne?
Ja, absolut.
Okay, und dann die anderen Fälle, also Intercompany License, also also letztendlich eine Lizenzgebühr, die man auch mit einer Studie verteidigt. Das hängt natürlich auch wieder davon ab, wie komplex das IP ist, was dem zugrunde liegt. Wenn das ein Standard-IP ist, wo man sagt, da ist es im Grunde ein Standard, auch so eine Lizenzstudie durchzuführen, dann ist das im Grunde fast ähnlich oder geht in die Richtung von der Komplexität wie eine Routinevergütung. Sollte also im Grunde auch möglich sein. Wo es natürlich dann erhöhte Komplexität gibt es durchaus bei diesen Bewertungsfällen. Ne? Und da kann ich mir ich könnte mir zum Beispiel weniger vorstellen, dass man jetzt ein komplexes Profit-Split-System hat, was auf einer komplexen Wertschöpfungskettenanalyse basiert, was wahrscheinlich schon dann auch eine gewisse Subjektivität hat. Also da ist das Risiko wahrscheinlich also aufgrund der Komplexität einfach so komplex und so hoch, dass sich da wahrscheinlich eine Versicherung schwer tun würde.
Alexander. Also der Vorteil bei Transfer Pricing aus der Sicht des Versicherers ist, dass es kein binäres Risiko ist. Das heißt, es ist nicht wie bei anderen Steuerrisiken, beispielsweise Umsatzsteuer, wo ich weiß, entweder bin ich umsatzsteuerpflichtig oder umsatzsteuerbefreit und dann fällt die ganze Umsatzsteuer an oder gar nicht, ist es bei Transfer Pricing abschichtbar. Und damit ist fast jedes Transfer Pricing-Risiko grundsätzlich versicherbar. Die Frage ist nur, zu welchen Konditionen. Ein höheres Risiko mit einer vielleicht schlechteren Vergleichsbasis, einer schwächeren Studie wird etwas teurer sein als ein einfaches, durchstrukturiertes, durchdachtes, mit einer perfekten Studie belegtes Risiko. Habe ich ein Risiko, wo ich sage, da ist ein Teil des Risikos, das ist einfach nicht kontrollierbar. Ich weiß nicht, ob ich das, ich kann es nicht besser einschätzen. Ich gebe mir die größte Mühe, aber am Ende weiß ich nicht, weil die Vergleichsbasis fehlt zum Beispiel. Dann muss ich davon ausgehen, dass der Versicherer mit einem Selbsteinbehalt arbeiten wird. Er wird sagen, okay, ich filetiere dieses Risiko und dieses Teil des Risikos, das sehr hoch ist, das nehme ich nicht, das bleibt mit dir, aber den Rest versichere ich. Insofern, man muss sich da ranroben an eine Lösung, aber eine Lösung ist fast immer möglich, weil dieses Risiko eben nicht binär ist, nicht alles oder nichts, sondern irgendwo in der Mitte sich realisiert im Zweifel.
Ja, du hattest ja schon jetzt im Grunde, wie soll ich sagen, sozusagen die Kostenseite einer solchen Versicherung angesprochen. Und insofern stellt sich natürlich dann schon die Frage, also wir haben jetzt ja verschiedene Fälle diskutiert, bei denen das in Frage kommen könnte. Und die Frage, die sich natürlich schon stellt aus Sicht der Unternehmen, warum ist das für die Unternehmen interessant? Ja, ich sag mal ein einfaches Beispiel. Ich sag mal, zum Beispiel aus dem Intercompany Loan, da gibt es ein gewisses Pricing, was mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Das Risiko, wenn sich das realisiert, wenn man das mit 10 Millionen steuerlichen Auswirkungen und Zinsauswirkungen beziffert, ja, man sagt jetzt, naja gut, aber es ist schon kein schlechter Fall, also das Risiko ist eher gering, also vielleicht 30% Wahrscheinlichkeit, dass sich das Risiko realisiert, ja, so dass man Erwartungswert hätte von 3 Millionen Risiko, ja. Naja, und dann muss man natürlich noch rechnen, dass Verteidigungskosten wahrscheinlich geben wird, auch in beiden Fällen, ja, also nicht, also dass man das sozusagen durchkämpft, also ohne dass es hinterher zu einer Anpassung kommt, als auch in dem Fall, wo man hinterher sozusagen dann doch zu der Risikorealisation kommt. Also man muss natürlich da erstmal Verteidigung aufbauen und auch entsprechend durchführen, ja. So, sagen wir mal in der Größenordnung 300.000 Euro oder so. So, jetzt sagst du natürlich, die Versicherung nimmt natürlich eine Prämie dafür, ne? Sagen wir mal, man würde jetzt zum Beispiel, wir können ja später auch nochmal reden über Prämien, 5% von dem Risiko, also von den 10 Millionen, würde ich also jetzt als Unternehmen dann 500.000 Euro Prämie zahlen. Vielleicht würde die Versicherung sagen, na gut, aber die Verteidigungskosten müsst ihr selber übernehmen. Also das ist ja sicher auch nochmal optional, also was man da, was sozusagen alles abgedeckt ist, so dass ich dann als Unternehmen sozusagen vor der Situation oder vor der Entscheidung stehe. Also einmal, ich nehme sozusagen das volle Risiko, also sprich 10 Millionen mit 30% plus auf jeden Fall 300.000 Verteidigungskosten, ja, also erwartetes Risiko von 3 Millionen versus ich zahle halt diese 500.000 Euro Prämie und damit habe ich sozusagen das Risiko los, muss aber vielleicht dann noch oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Verteidigungskosten übernehmen. Das heißt, ich tausche sozusagen diese risikobehaftete dieses Risiko, was ich da habe, durch eine feste Zahlung und bin dann sozusagen das Risiko los. Ne? Ist das ein Beispiel, was man machen kann oder kannst du das nochmal?
Ja, das ist klar. Also die Frage, was kostet mich das, was bringt mir das, ist eine sehr relevante. Aber ich würde, bevor wir das passt alles, wie du es erklärt hast, nur bevor wir das diskutieren, würde ich vielleicht einen Schritt zurück machen und mir überlegen, warum ist es überhaupt sinnvoll, so eine Versicherungslösung zu suchen? Wann sollte ich machen, wann sollte ich es nicht machen? Der Hauptvorteil einer Spezialversicherung für Steuerrisiken ist, dass ich das Risiko loswerde. Und ich werde es los für die Vergangenheit, ich werde es los für die Zukunft, ich werde es so los, wie ich das möchte. Also diese Versicherungen, die Policen sind individuell gestaltbar. Manchmal muss ich das loswerden. Wenn ich zum Beispiel einer Transaktion stecke und ich weiß, da ist eine Due Diligence durchgelaufen und die haben das Risiko aufgedeckt und jetzt sitzen die Parteien, der Käufer und der Verkäufer, und die streiten sich über die Wahrscheinlichkeit des Risikos. Und dieser Streit endet selten positiv. Die Stimmung ist im Eimer. Man sollte eigentlich über Businesspläne und die zukünftige Zusammenarbeit sprechen. Man spricht aber über Transfer Pricing Risiken. Und der Käufer, der schätzt das Risiko immer höher ein als der Verkäufer, sodass man nicht zueinander kommt. Die Stimmung ist vergiftet. Und wenn man in der Stelle reingreift und sagt, pass auf, ich nehme das Risiko raus aus der Verhandlung und wir sprechen nur über einen Bruchteil des Risikos als Kosten, dass wir uns teilen, so ermögliche ich teilweise, also ich mache das sicherlich einfacher, aber ich ermögliche teilweise auch Transaktionen, die sonst mit dem Risiko nicht passiert wären. Das Gleiche ist, wenn ich als Verkäufer überlege, ein Unternehmen zu verkaufen und ich weiß, da ist ein Transfer Pricing Risiko und ich weiß, dass es nicht versteckt werden kann. Jeder wird das sehen, jeder wird drauf springen. Ich kann mir überlegen, im Vorfeld so eine Versicherung abzuschließen, um mein Unternehmen attraktiver für den Markt zu machen. Oder ich wickle ein Unternehmen ab und ich will nichts zurückbehalten. Ich möchte keine Risiken aus der Vergangenheit zurückbehalten. Ich möchte ausschütten. Ich möchte alles fertig machen. Und da muss ich auch überlegen, was machen wir mit dem Risiko? Ja, die Betriebsprüfung war noch nicht da. Sie kommt irgendwie in den nächsten 2-3 Jahren. Solange will ich nicht warten. Ich will mein Kapital nicht zurückstellen, nicht vorsorgen dafür. Und das sind Faktoren, die sind, sagen wir, Soft-Faktoren, die sind nicht in Geld aufzuwiegen, aber die sind da. Ja, das sind meistens die Faktoren, die dazu führen, dass jemand sich mit dem Thema überhaupt beschäftigt. Und jetzt ist die Frage, was kostet das tatsächlich? Also üblicherweise ist die Prämie für ein Steuerrisiko so zwischen 2-8% des Limits, also des maximalen Risikos. Bei Transfer Pricing liegen die Preise momentan, sagen wir, im oberen Bereich dieser Spanne. Also es ist, sagen wir, für ein gutes Zinsrisiko würde ich eine Prämie im Bereich von 3-5% erwarten. Für ein Lizenzrisiko wäre wahrscheinlich die Prämie höher. Für Routinefunktionen, von dir angesprochen, kommt es sehr stark auf die Dokumentation an und die rechtliche Einschätzung. Da würde ich auch die Prämie im Bereich von 3-5% erwarten. Das heißt, wenn ich ein Risiko von 10 Millionen habe, dann weiß ich, okay, meine Prämie wird im Bereich von 200 bis oder 300 bis 500.000 sein.
Okay, ich denke, das war so zur Erläuterung auf jeden Fall sehr eingängig. Also wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du das ja auch gleich nochmal bestätigen. Also schon meistens die Versicherung im M&A-Kontext, einfach um Themen sozusagen vom Tisch zu bekommen. Aber mehr und mehr sehen wir auch die Möglichkeit, also solche Einzelrisiken sozusagen auch im laufenden Geschäft zu versichern. Und das ist ja auch für die Unternehmen unter Umständen sehr attraktiv, ja, dass ich bestimmte Risiken dann eben auch vielleicht aus den Büchern bekomme oder vom Tisch bekomme. Vielleicht kannst du da nochmal kurz zu den Hauptvorteilen einer Versicherungslösung was sagen und auch, natürlich auch zu den Nachteilen, sofern da noch weitere sind, bis auf die Prämie, ja.
Ja, die Welt ist leider nicht rosa. Wo Sonnenschein gibt, gibt es auch Schäden oder Schatten. Und die, die Vorteile liegen auf der Hand. Ich werde das Risiko los und ich muss mich damit im Prinzip nicht mehr beschäftigen. Ich weiß, ich habe eine Transfer Pricing Studie in Auftrag gegeben, die gibt mir die Guideline vor. Ich weiß aber, dass da irgendwo auch ein Restrisiko schlummert, was keiner ausschließen kann, weder mein Transfer Pricing Studien Provider noch ich. Und für die Zahlung einer Einmalprämie weiß ich, wenn dieses Risiko sich realisiert, bin ich nicht derjenige, der zahlt, das macht die Versicherung für mich. Und das, da, damit kann man Sicherheit im Unternehmen schaffen. Man weiß, okay, dass mein Risiko ist begrenzt. An der Stelle, selbst wenn mich eine böse Überraschung ereilt, bin ich nicht derjenige, der wirtschaftlich dafür einsteht. Also dieses, das kaufe ich mir. So, die Nachteile, gut, das kostet was. Ja, das ist eine Lösung, die die Geld kostet. Ich muss die Prämie aufbringen. Die ist meistens nicht gering. Und das bedeutet jetzt einen Abfluss an Mitteln, ohne dass ich weiß, ob sich das Risiko realisiert oder nicht. Das ist wie bei jeder anderen Versicherung. Versicherer nehmen gerne Risiken, die unwahrscheinlich sind, aber wenn sie eintreten, sehr schmerzhaft. Das ist, ich sag mal immer, wenn Häuser nicht brennen würden, gäbe es keine Hausratsversicherung. Die Häuser brennen aber sehr selten. Entsprechend ist die Hausratsversicherung relativ günstig im Vergleich zum möglichen Schaden. Wenn mein Haus aber abbrennt, ist es für mich eine Katastrophe und ich bin froh, wenn ich versichert bin. So ähnlich muss man das bei Steuerversicherungen sehen. Wenn ich ein Risiko habe, das super wahrscheinlich ist und einen praktisch anschreit und knapp an der, sagen wir, an der rechtlichen Unzulässigkeit vorbeischrammt, dafür findet man keine Lösung. Hat man alles versucht, alles richtig zu machen, einen Berater beauftragt, das Unternehmen durchleuchtet und alles so aufgestellt hat, wie man das machen sollte, und da ist immer noch ein Restrisiko, dann ist die Versicherung da, um Restrisiko zu loszuwerden. So, aber zu Nachteilen. Es gibt noch einen weiteren Nachteil, das muss man bedenken. Der Versicherer ist im Boot. Ja, wenn er das Risiko versichert, will er laufend informiert werden, wenn die Betriebsprüfung kommt. Er möchte auch Einfluss auf die Kommunikation mit dem Betriebsprüfer nehmen. Er wird, wenn das Risiko tatsächlich eskaliert und im Rahmen einer Betriebsprüfungsbesprechung thematisiert wird, will er dabei sein. Der Versicherer wird niemals an die Front gehen, der wird niemals in Erscheinung treten wollen, der wird immer in der zweiten Reihe bleiben. Was der Versicherer aber natürlich verhindern möchte, dass der Steuerpflichtige das Risiko, sagen wir, der Finanzverwaltung an die Nase bindet, weil er weiß, an der Stelle ist er ja versichert. Das ist klar. Also da, es erfolgt eine Abstimmung mit dem Versicherer, es besteht ein Abstimmungsbedarf und der Versicherer möchte laufend informiert werden. Das ist vielleicht etwas, es ist wiederum kein monetärer Nachteil, aber man ist bei dem versicherten Risiko schon da gebunden, ja.
Also ja, ich denke, das ist sehr eingängig dargestellt und insofern würde mich jetzt nochmal interessieren, wie grundsätzlich der Prozess funktioniert. Also du hast ja schon auch was gesagt, was kostet das, aber was natürlich auch nochmal interessant wäre, vor allen Dingen, wie ist der Prozess strukturiert, wie lange braucht man da, was muss man sozusagen als Versicherter mitbringen? Das wäre vielleicht nochmal ganz gut zu verstehen, weil das ist ja auch nicht, ist ja auch, sage ich jetzt mal, ein durchaus eigener Prozess, den man erstmal auch verstehen muss, wie der funktioniert.
Ja, also ich fange mal mit, wie lange es dauert. Wenn es schnell gehen muss, kann so eine Versicherungslösung innerhalb von 2-3 Wochen auf die Beine gestellt werden. Es ist nicht immer ratsam, Transferpricing-Risiken jetzt aus der Erfahrung heraus unter Zeitdruck versichern zu wollen. Unter Umständen wird das teurer, weil bei der Frage des Pricings kommt es darauf an, dass der Versicherer das Risiko versteht, mit seinem Berater bespricht und eine Sicherheit gewinnt, was Risiko angeht. Das schraubt die Preise nach unten. Der Prozess sollte so beginnen, dass man sich zurücklehnt und überlegt, okay, welche Risiken habe ich und welche Risiken kann ich versichern. Das, wie besprochen, sollten das durchdachte Risiken sein, Risiken, die von der Wahrscheinlichkeit vielleicht bei 30-20% liegen und Risiken, die wirtschaftlich mir, ich sag mal salopp, wehtun werden, wenn sie sich realisieren. Also das muss für mich als Steuerpflichtiger auch Sinn machen, dieses Risiko loszuwerden. Wenn ich das die Risiken analysiert habe, müsste ich die Risiken aufhübschen, die Unterlagen zusammenstellen, die Risiken beschreiben und damit an den Markt gehen. Das wäre der Broker, der das machen würde. Der würde die Versicherer ansprechen, die solche Risiken auf die Beine stellen. Ich arbeite zum Beispiel mit 15 Versicherern zusammen, die regelmäßig solche Risiken auf die Bücher nehmen. Die meisten haben ihren Sitz in Großbritannien, da ist ein riesiger Versicherungsmarkt. Es gibt aber auch deutsche Versicherer aus den Niederlanden. Also der Markt ist sehr, sehr divers. Wenn man dann die Marktansprache gemacht hat, dann weiß man, okay, gibt es Interesse an diesem Risiko? Man sammelt die Angebote ein, man vergleicht diese Angebote. Die unterscheiden sich meistens nicht nur im Preis, sondern auch im Selbsteinbehalt, in der Art und Weise, welche Unterlagen ich vom Versicherer erwarte, welche Erklärungen, was ist mit dem Sachverhalt, wie flexibel bin ich, wenn sich etwas ändert zum Beispiel an dem Sachverhalt. Hat man diesen Vergleich gemacht, geht man zum Kunden zurück und sagt, okay, das sind die 3-4 Versicherer, die würden gerne das Risiko nehmen, das ist Preis, das sind die Konditionen. Dann entscheidet sich der Versicherungsnehmer für eines der Angebote und sagt, okay, damit möchte ich ins Rennen gehen. Dann beginnt das sogenannte Underwriting, also ein Prozess, bei dem die Police erstellt wird. Auch da helfen wir als Broker, sagen wir, Marktstandard zu realisieren, also bestmögliche Konditionen zu bekommen für die Versicherungsprämie. Und am Ende steht eine Versicherungspolice. Ist sie unterschrieben? Ist die Versicherungsprämie bezahlt? Ist das Risiko weg beim Versicherer? Das ist in etwa der Prozess, ja.
Okay, also doch durchaus ja mehrschichtiger Prozess, wo sozusagen die Rolle des Brokers ist, mit den Versicherungen zu vermitteln und verschiedene Angebote einzuholen und dann diese Angebote sozusagen zu einer Versicherung zu bringen. Und ich stelle mit Beruhigung fest, den Berater wird man jetzt auch nicht unbedingt dabei los.
Nein, da kann ich dich wirklich beruhigen. Die Versicherer, sie verstehen ihr Geschäft und sie machen das Tag ein, Tag aus. Und sie sind ja keine Hasardeure und sie nehmen nur das, was sie verstehen. Also das Risiko muss richtig aufgearbeitet werden. Dafür braucht man einen Berater. Möglicherweise ist die Erwartung sogar an die Aufarbeitung höher als auf der Mandantenseite. Denn die Versicherer kennen das Unternehmen ja nicht so, wie der Mandant sein Unternehmen kennt. Die wollen alles verstehen, bevor sie eine Versicherungslösung anbieten. Abgesehen davon ist das Underwriting ein sehr beratungsintensives Geschäft. Das ist, und auch da braucht man einen Berater. Kommt es übrigens zur Risikorealisierung oder das Risiko tritt ein, wird man wieder einen Berater brauchen, um das Risiko zu verteidigen. Insofern die Rolle des Beraters, die bleibt. Ja.
Ja, vielen Dank, Alexander. Das waren sehr gute Einsichten in den Markt für Versicherungen und auch in die aktuellen Entwicklungen, was Verrechnungspreise angeht. Ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick hier gewinnen können. Also einmal, was für Fälle da unter Umständen versicherbar sind. Wir haben gelernt, dass das natürlich immer Einzelfälle sind. Und dass man dann sozusagen im Einzelnen gucken muss am Markt, welche Versicherung da möglich ist. Und das ist ja dann sozusagen gewissermaßen deine Rolle. Und dafür nochmal vielen Dank, dass wir da so einen Einblick gewinnen konnten. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Damit vielen Dank auch an die Zuhörer für die Aufmerksamkeit. Und wir freuen uns, Sie auch bei unserem nächsten Podcast wieder begrüßen zu können.